Wenn du jetzt 1. Korinther 15 schon offen hast, dann bleib gleich da, weil der Text wird uns nämlich heute beschäftigen und wir werden noch ein bisschen ein Stück weiterlesen, nämlich die Verse 12 bis 28. 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 28. Und ich lese jetzt einmal weiter. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Jesus auferweckt hat, den er ja nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist Gottes Wort für uns heute Morgen und ich hoffe, du hast Freude daran und du freust dich darauf zu verstehen, warum die Auferstehung so ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens ist. Wir gehen ja, wie Eduard schon sagte, durch das apostolische Glaubensbekenntnis und sind heute bei der Zeile am dritten Tage auferstanden von den Toten. Alice Roberts war für einige Jahre die Präsidentin der Humanistenvereinigung im Vereinigten Königreich. Und vor einigen Jahren postete sie am Karfreitag bei Twitter folgenden Satz. Eine kleine Erinnerung für euch alle, tote Menschen werden nicht wieder lebendig. Ja, nach der Jungfrauengeburt ist die leibhaftige Auferstehung Jesu von den Toten wahrscheinlich der Glaubensartikel, mit dem die meisten unserer Mitmenschen am meisten Probleme haben. Wir können doch nicht als aufgeklärte Menschen im 21. Jahrhundert wirklich davon ausgehen, dass ein Mann, der an einem römischen Kreuz hing, tot war, wieder lebendig geworden ist. Das konnten die Leute früher vielleicht noch glauben, aber wir doch heute nicht. Mit all unseren Erkenntnissen über Medizin und was auch immer. Es ist manchmal spannend zu sehen, wie schnell wir heutzutage davon ausgehen, dass die Menschen vor 2000 Jahren eigentlich alles geglaubt haben. Die waren ja sowas von naiv, oder? Die haben ja eigentlich alles geglaubt, was man ihnen erzählt hat. Und dass sie natürlich auch für den Glauben an eine Totenauferstehung total offen waren. Das Ding ist, das ist nicht der Fall. Die Griechen zum Beispiel liefen ihren großen Philosophen hinterher und die lehnten die Auferstehung eines menschlichen Körpers ab. Für sie war der Körper ein Gefängnis der Seele. Wieder zurück in den Körper? Never. Niemals. Deshalb kommt Paulus auch diese ablehnende Haltung zu spüren, als er in Athen anfängt, die Auferstehung Jesus zu thematisieren. Dann wollen sie nicht mehr zuhören. Und auch die Römer hielten nichts von diesem Gedanken. Ein tolles Beispiel dafür finden wir in der Apostelgeschichte, wo Paulus vor dem römischen Statthalter Festus steht und dann Jesu Auferstehung erwähnt. Und wie reagiert Festus? Paulus, du bist doch bekloppt. Er steht da jetzt nicht im Griechischen so. Da steht so viel wie Paulus, du bist doch verrückt. Auch nicht viel besser. Du bist doch wahnsinnig. Du bist doch wahnsinnig. Und wenn wir die Evangelien mal mit einer offenen Haltung lesen, merken wir, dass selbst die engsten Freunde von Jesus, die allesamt ja Juden waren, große Zweifel an dieser Nachricht hatten, die Frauen ihnen überbrachten. Jesus sei auferstanden. Im Judentum gab es zwar den Glauben an eine allgemeine Auferstehung am Ende der Zeit, Aber dass inmitten der Menschheitsgeschichte ein Mensch auferweckt wird, während drumherum noch Tod, Krankheit und Verfall herrschen, war unvorstellbar für sie. Es passt also, was Tim Keller einmal geschrieben hat: Der Glaube an die Auferstehung macht das Christentum zu der irritierendsten Religion der Welt. Die irritierendste Religion der Welt. Und traurigerweise sehen wir nicht nur, dass unsere säkulare Umgebung die Auferstehung Jesu anzweifelt. Mittlerweile geben auch immer mehr Kirchen, Pastoren, Theologen und christliche Werke den Glauben daran auf, dass Jesus auferstanden ist. Und dann wird das uminterpretiert in ein geistliches Geschehen. Ja, Jesus ist nicht wirklich auferstanden, sondern nur geistlich. Er lebt in unseren Herzen. Die Sache Jesu geht weiter. Aber Jesus ist tot geblieben. Unsere Brüder und Schwestern aus der frühen Kirche würden vehement widersprechen. Sie würden furchtlos und mutig zu dem stehen, was die christliche Kirche schon seit mehr als 1500 Jahren im apostolischen Glaubensbekenntnis eben bekennt. Ich glaube an Jesus, hinabgefahren in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und Paulus, so werden wir sehen, würde das leidenschaftlich bestätigen. Und zwar in diesem wahrscheinlich einem der zentralsten Kapitel der Bibel, 1. Korinther 15, erklärt und verteidigt Paulus, warum es so wichtig ist, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auch auferstanden. Aber mal ehrlich, ist es wirklich so wichtig, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Ich meine, wir haben doch letztes Mal so wunderbar gehört, dass das Kreuz im Mittelpunkt unseres Glaubens steht, dass Jesus gestorben ist für uns. Ist nicht sein Tod das Entscheidende für uns? Was ändert sich denn für mich persönlich, dass Jesus oder wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Macht das wirklich einen Unterschied? Paulus beantwortet uns diese Fragen in diesem Kapitel und dazu spricht er über ein leeres Grab, einen leeren Glauben und einen gigantischen Triumph. Und eben als erstes über ein leeres Grab. Vielleicht hast du schon mal über Charles Colson gehört oder von ihm gehört. Colson war der Pressechef von Präsident Richard Nixon. Und Richard Nixon, vielleicht die Politik- und Geschichtskundigen unter euch wissen, der war verwickelt in dem ganzen Watergate-Skandal. Und Colson war der Pressechef und war am meisten dafür verantwortlich, dass die Lügen um diesen Skandal eben nicht ans Tageslicht kommen. Und er organisierte diese Lügen und Ablenkungen in der Hoffnung, die Wahrheit unter dem Tisch zu halten. 3 Wochen später war er einer der Ersten, die diese Lügen zugab. Und später verglich Colson den Watergate-Skandal mit der Auferstehung, mit den Auferstehungsberichten Jesu. Und er sagte Folgendes, ich habe jetzt ein längeres Zitat für euch, aber hört mir zu. Ich weiß, dass die Auferstehung Jesu ein Fakt ist und Watergate hat es mir bewiesen. Wie das? Weil 12 Männer bezeugten, sie hätten Jesus von den Toten auferstanden gesehen. Dann verkündeten sie diese Wahrheit 40 Jahre lang, ohne sie einmal zu verleugnen. Jeder von ihnen wurde dafür geschlagen, gefoltert, gequält, gesteinigt oder ins Gefängnis gesteckt. Sie hätten niemals durchgehalten, wenn das, was sie verkündeten, nicht wahr gewesen wäre. In der Watergate-Affäre waren 12 der mächtigsten Männer der Welt verwickelt. Und sie konnten diese Lüge nicht einmal für 3 Wochen aufrechterhalten. Sie wollen mir weismachen, dass 12 Apostel in der Lage waren, 40 Jahre lang unter größtem Druck an einer Lüge festzuhalten und diese zu verkünden? Absolut unmöglich. Die Auferstehung ist ein Fakt. Und Paulus demonstriert uns hier in 1. Korinther 15 nicht nur, dass die Auferstehung ein zentraler Bestandteil des Evangeliums ist, das er predigt, sondern dass es eine historische Tatsache ist, die Menschen verändert hat, weil sie sie erlebt haben. Herr Paulus erinnert uns hier in den ersten 4 Versen, die Eduard für uns vorgelesen hat, an die große Botschaft des christlichen Glaubens, des Evangeliums. Er definiert das für uns und nennt ihre wichtigsten Elemente. Jesus ist gestorben, begraben und auferweckt worden. Und weil es so offensichtlich ist, will ich uns einfach mal kurz darauf hinweisen. Paulus spricht hier nicht über theoretische Inhalte. Er redet über historische Tatsachen, die tatsächlich geschehen sind. Diese historischen Ereignisse sind das Evangelium. Der christliche Glaube ist zutiefst geschichtlich. Er ist verankert in Ereignissen, die wirklich geschehen sind. Er ist verankert in der Überzeugung, dass der lebendige Gott in Raum und Zeit etwas getan hat. nämlich Geschichte geschrieben hat in seinem Sohn. Der Kern unseres Glaubens besteht nicht einfach aus ewigen Wahrheiten, sondern aus einer wahren Geschichte. Aus einer wahren Geschichte, die den Lauf der Geschichte für immer verändert hat. Es ist die Geschichte Gottes, des Vaters, dessen Sohn Mensch wurde, der hier lebte, am Kreuz starb und am dritten Tag auferstand. Das ist die eine große Geschichte, die wirklich geschehen ist und alles verändert. Und deshalb liegt Paulus auch so viel daran, die Auferstehung Jesu als Tatsache zu präsentieren, die nicht nur vom Alten Testament vorhergesagt wurde, sondern durch das leere Grab und von mehreren hundert Augenzeugen bestätigt wurde. Ja, wenn du dir hier die Verse 3 bis 7 anschaust, merkst du, Paulus kommt hier quasi mit drei Zeugen um die Ecke. Der erste Zeuge sind die Prophetien des Alten Testaments. Ja, hier in Vers 3 und 4 benutzt er diesen Ausdruck nach den Schriften. Ja, Jesus ist gestorben nach den Schriften und er ist auferweckt worden nach den Schriften. Mit anderen Worten, das Alte Testament hat die Auferstehung und nicht nur den Tod des Messias vorhergesagt. Der zweite Zeuge ist sehr einfach, das leere Grab. Das leere Grab. Ja, alle Berichte der Evangelien berichten davon, dass das Grab, in das Jesus gelegt wurde, plötzlich völlig unvorbereitet für seine Jünger leer war. Und weder die Jünger und Freunde Jesu noch die Pharisäer oder die Römer konnten den Leichnam finden. Aber das reicht Paulus noch nicht. Und jetzt kommt er mit einer ganzen Masse an Zeugen. Er kommt nämlich mit über 500 Augenzeugen. Ab Vers 5 spricht Paulus über Menschen, die dem Auferstandenen tatsächlich begegnet sind. Er erzählt dazu Petrus und Jakobus und zusätzlich zu den Aposteln mehr als 500 Leute auf einmal. Ja, sie konnten ihn sehen, sie konnten ihn hören, sie durften mit ihm essen. Einige von ihnen konnten seine Wunden berühren. Es gibt ja immer wieder Versuche, den Bericht in den Evangelien anzuzweifeln. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Ja, vielleicht handelt es sich dabei um einen großen Schwindel, eine Verschwörung. Ja, die Jünger haben sich diese Lüge ausgedacht, um Menschen an sich zu binden und an Macht zu kommen. Und wir alle wissen, Religion kann Macht ausüben und kann dazu gebraucht und ausgenutzt werden, um Macht auszuüben. Vielleicht handelt es sich auch einfach um Halluzination. Vielleicht haben die Autoren die Auferstehungsberichte auch als eine Art Mythos gemeint und gar nicht als ein tatsächliches Ereignis. Es ist egal, welche Zweifel wir gegen die Auferstehung Jesu und die Berichte der Apostel vorbringen, keine der genannten Theorien ergibt wirklich Sinn. Mehr als 500 Personen sollen gleichzeitig halluziniert haben? Ziemlich unwahrscheinlich. Und sollten die Jünger sich tatsächlich eine Lüge ausgedacht haben, um dadurch Macht und Anerkennung zu bekommen, dann wäre das die schlechteste Lüge, die sie sich ausdenken könnten. Die schlechteste Lüge. Niemals hätte eine erfundene Geschichte von einer Auferstehung eines Toten so einen riesigen Erfolg haben können. Vor allem nicht, wenn die ersten Zeugen dieser Auferstehung Frauen waren. In der damaligen Zeit, wo das Zeugnis von Frauen nicht zählte. Die Jünger waren sich bewusst, dass um sie herum niemand an die Auferstehung eines Einzelnen glaubte. Und trotzdem hielten sie daran fest. Ihnen war bewusst, wir werden dafür abgelehnt, ausgelacht, verspottet und vielleicht sogar verfolgt und getötet werden. Und trotzdem hielten sie daran fest. Die Frage, die wir uns also heute stellen müssen, ist vielmehr, wie konnten aus ängstlichen, zweifelnden und weglaufenden Menschen furchtlose Männer und Frauen werden, die sogar bereit waren, für ihren Glauben in den Tod zu gehen? Die Antwort: ein leeres Grab. Ein leeres Grab und die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das veränderte alles für sie. Paulus spricht hier nicht von einem Mythos, einem Traum oder einem geistlichen Ereignis, sondern von einer tatsächlichen Geschehen, einer leibhaftigen Auferstehung. Vielleicht haben einige von euch die Verfilmung über den Auferstehungsbericht gesehen aus der Perspektive des Hauptmanns. Auferstanden heißt der Film. Lohnt sich sehr zu schauen, aus meiner Sicht. Und an der Stelle, in dem Film ist es nämlich so, dass der Hauptmann total verzweifelt diesen Leichnam sucht und an einer Stelle dem Auferstandenen plötzlich begegnet in einem Raum, wo er gerade mit seinen Jüngern gemeinsam ist. Und das wirft ihn zu Boden und er an einer Stelle sagt er dann zu seinem Kollegen, zwei Dinge kann ich mir nicht erklären. Da ist ein Mann, den ich gekreuzigt habe und dieser gleiche Mann lebt. Ich kann nicht weiterleben. Und so tun, als sei nichts passiert. Etwas war passiert, das ängstliche Männer mutig machte, was Skeptiker zu Verkündern werden ließ. Etwas war passiert, das Frauen und Kinder in der Kirchengeschichte dann ihrer eigenen Hinrichtung mutig und sogar singend entgegengehen ließ. Etwas war passiert, was aus einem riesigen Christushasser einen Christusanbeter machte. Und das war Paulus. Paulus hatte das am eigenen Leib erfahren. Schaut mal in die Verse 8 bis 11, wo er davon berichtet, dass er ein Verfolger der Gemeinde war und plötzlich zum Apostel wurde. Aus dem eifrigsten Verfolger der Christen wurde plötzlich ein Apostel und der größte Missionar des Christentums. Aus einem Mann, der Jesus abgrundtief hasste, wurde ein Mann, der an einer Stelle schreibt, es gibt für mich nichts Größeres, als Jesus immer näher zu kommen. Und Paulus nutzt sich hier sozusagen als vierten Beweis für die leibhaftige Auferstehung. Und er möchte uns sagen, hey, schaut euch doch mal meine Geschichte an. Denkt ihr wirklich, dass ich einfach so meine Meinung über das Christentum verändert hätte? Denkt ihr wirklich, dass aus mir, dem radikalsten Verfolger der Christen, einfach so ein Prediger wird? Denkt ihr wirklich, ich würde mein Ansehen im Judentum, meine Karriere, mein Reichtum, meine Beziehungen, meine komplette Zukunft einfach so aufgeben? Niemals. Aber es ist etwas passiert, was alles für mich verändert hat. Ich habe den gesehen, der tot sein müsste. Und er lebt. Er lebt. Er ist wirklich auferstanden. Ein deutscher Theologe hat es einmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Argumente für die Auferstehung Jesu sind so stark, dass es eigentlich nur zwei Gründe gibt, sie noch in Frage zu stellen. Erstens, es ist ein ziemlich ungewöhnliches Ereignis. Und zweitens, wenn du es glaubst, dass es passiert ist, wirst du dein Leben ändern müssen. Herausfordernd, oder? Aber ich glaube tatsächlich, er hat damit einen Punkt gemacht. Und ich bin davon überzeugt, die meisten Menschen lehnen den Glauben an die Auferstehung Jesu aus Gründen ab, die nicht intellektueller Natur sind, sondern auf der Herzensebene liegen. Denn wenn dieser Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann werde ich mein Leben ändern müssen. Denn das bedeutet, er ist der absolut mächtige und alles überragende König. Er ist der Herr über Leben und Tod. Es gibt niemanden, der stärker ist. Wer bin ich, dass ich mich in den Weg stelle und sage, du hast mir nichts zu sagen? Das würde ich niemals machen. Es gibt nichts und niemanden, der das sagen könnte, ohne Konsequenzen dafür zu tragen. Wenn er wirklich den Tod besiegt hat, dann verdient er alle Anbetung. Dann verdient er es, dass wir alle auf unsere Knie gehen, unsere Hände in den Himmel strecken und bekennen, du bist König. Du bist Herr, mach aus meinem Leben, was du willst. Genau das hat Paulus nämlich gemacht. Der wahre Grund, warum Menschen die Auferstehung Jesu anzweifeln, sind nicht zu wenig Beweise. Nochmal, der wahre Grund, warum Menschen die Auferstehung Jesu anzweifeln, sind nicht zu wenig Beweise. Der wahre Grund ist, dass wir immer noch den Anspruch erheben, selbst Könige unseres Lebens zu sein. Ein auferstandener Jesus ist uns einfach viel zu gefährlich. Und deshalb halten wir ihn lieber im Grab. Wir halten ihn lieber im Grab. Das leere Grab verändert alles. Am leeren Grab hängt unser Glaube. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Ein leeres Grab, ein leerer Glaube. Martin Luther, der ja wirklich kein leichtes Leben hatte an vielen Stellen, seine Biografie, stand immer wieder unter Druck. Er wurde verurteilt, für vogelfrei erklärt und verspottet. Er musste sich vor Menschen verteidigen und um sein Leben fürchten. Und irgendwann hatte Luther, der viel mit Angst zu kämpfen hatte. Das glaubt man ja manchmal gar nicht, wenn man Luther liest, weil er so mutig wirkt in seinen Schriften. Aber Luther war jemand, der viel mit Angst zu kämpfen hatte und manchmal auch sehr deprimiert war. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, immer dann, wenn er Angst hatte, den lateinischen Ausdruck vivit, so erlebt, auszusprechen. Und als das noch nicht reichte, fing er an, mit Kreide vivit auf den Tisch und manchmal sogar an Türen und Wände zu schreiben. Vivit, der ganze Raum voll mit vivit. Und als man ihn fragte, was er mit den Vivid-Aufschriften sagen wollte, antwortete er, Jesus lebt, und lebte er nicht, würde ich auch keine Stunde länger mehr leben wollen. Er sagte, wenn mein Erlöser lebt, dann habe ich Grund zu hoffen, dann habe ich Grund zu glauben, dann habe ich Grund zu jubeln, dann habe ich Grund, alle Angst und Furcht hinter mir zu lassen, wenn er lebt. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Diese Frage beantwortet Paulus hier in den Versen 12 bis 19. Paulus geht hier auf das Problem ein, das wohl in der Gemeinde in Korinth vorherrschte. Scheinbar war es nämlich so, dass einige Mitglieder dieser Gemeinde den Glauben an die Auferstehung von den Toten aufgegeben hatten. Sie glaubten nicht mehr daran. Und Paulus sagt hier in Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es das nicht gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Also Paulus zeigt ihnen, wo ihre Überzeugungen hinführen. Wenn ihr daran nicht glaubt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Warum kann Paulus das so sagen? Weil für ihn die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit fest zusammenhängt mit der Auferstehung Jesu. Seine Auferstehung garantiert und bewirkt unsere Auferstehung. Ist also, werden die Toten nicht auferstehen, dann kann Jesus nicht auferweckt worden sein. Und dann malt uns Paulus vor Augen, was das für unser Leben bedeuten würde, für unseren Glauben. Wenn Christus nicht auferweckt ist, und jetzt geh mal mit mir durch die Verse 12 bis 19. Und jetzt wird's, Paulus zeigt uns die Konsequenzen jetzt auf, was dann los ist. Wenn Christus nicht von den Toten auferweckt ist, sagt Paulus, Vers 14, ist unsere Predigt inhaltslos. Ja, Paulus hatte gerade gezeigt, dass die Auferstehung zum Evangelium gehört. Fällt sie weg, bleibt kein Evangelium. Wenn wir wirklich über einen Mann sprechen, Sonntag für Sonntag, dessen Knochen immer noch irgendwo in der Nähe von Jerusalem liegen, dann habe ich keinen Grund, hier weiter vorne zu stehen. Ich könnte auch meinen Dienst als Pastor direkt an den Nagel hängen. Die Predigt ist inhaltslos. Das Zweite, was Paulus sagt, Vers 14 und 17, unser Glaube ist inhaltslos und nichtig. Wir würden nämlich unsere Hoffnung auf einen Mann setzen, der genau wie andere Religionsstifter gestorben und tot geblieben ist. Unser Glaube wäre eine komplette Illusion. Unsere Hoffnung eine Selbsttäuschung. Wir würden unser Vertrauen auf jemanden setzen, der uns leere Versprechen über die Ewigkeit gemacht hat. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, Vers 15 bis 16, sind die Apostel Lügner. Denn sie haben ja gesagt, dass Jesus auferstanden ist. Was also auf dem Spiel steht, ist ihre Glaubwürdigkeit. Aber nicht nur das, die Vertrauenswürdigkeit der gesamten Bibel wäre in Frage gestellt. Denn warum sollten wir diesen Aposteln, die großen Teil des Neuen Testaments geschrieben hatten, irgendetwas anderes noch glauben, wenn sie an dieser wichtigen Stelle gelogen hätten? Wenn Jesus nicht auferweckt worden ist, nächster Punkt, Vers 17 und 18, sind wir immer noch in unseren Sünden und damit verloren, genauso wie die, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Es gibt keine Erlösung, keine Hoffnung auf Rettung ohne die Auferstehung Jesu. Denn die Auferstehung ist die öffentliche Bestätigung des Vaters, dass das, was der Sohn am Kreuz getan hat, ausreicht und wirksam ist. Ist also Jesus nicht auferstanden, gibt es keine Erlösung für uns. Deswegen kann Paulus in Römer 4, Vers 25 sagen, dass er zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Und dann setzt Paulus den Deckel drauf und sagt, wenn Jesus nicht auferweckt ist, ganz ehrlich Leute, dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Wir hätten keine Hoffnung, weder für uns noch für eine leidende Welt um uns herum. Aber noch schlimmer, wir würden uns an eine Scheinhoffnung klammern, obwohl es doch keine gibt. Wir würden unsere Luft, Kraft und Zeit verschwenden, während wir hier Sonntag für Sonntag einen toten Jesus verehren. Wir wären die elendsten aller Menschen. Wer von euch kennt das Spiel Jenga? Zu wenige. Ich dachte, die Illustration gleich würde irgendwie helfen. Okay, ja doch ein paar. Ja, bei Jenga geht es darum, dass du einen Turm aus Holzsteinen hast und man muss immer mehr einen Stein rausziehen. Ja, es wird immer spannender. Und der Trick dabei ist, dass man so viele wie möglich rauszieht. Und das Ding muss stehen bleiben. Die Auferstehung Jesu ist dieser eine Stein, der, egal wie viele noch da stehen, dazu führt, wenn wir ihn rausziehen, der ganze Turm zusammenkracht. Der gesamte Turm. Die Auferstehung ist dieser eine Stein, der, wenn wir ihn rausziehen, alles zum Einstürzen bringt. Ja, John Stott hat es wunderbar auf den Punkt gebracht. Das Christentum ist im Kern eine Auferstehungsreligion. Der Glaube an die Auferstehung bildet das Herz unseres Glaubens. Lässt du sie weg, ist das Christentum zerstört. Zerstört. Und deshalb ist der Glaube an die Auferstehung für uns unaufgebbar. Er steht nicht zur Debatte. Er ist Grundlage unserer Hoffnung, Fundament unserer Rechtfertigung und Zuversicht. Er ist die Quelle unserer Kraft in den dunkelsten Stunden unseres Lebens. Er ist das Fundament, dass wir den Worten unseres Erlösers glauben können, der zu uns sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Nimm die Auferstehung weg und das Christentum ist zerstört. Geschwister, entweder das Grab ist leer oder unser Glaube ist es. Und deswegen halten wir daran fest. Deswegen bekennen wir das bis heute. Auferstanden am dritten Tag von den Toten. Ein leeres Grab, weil Jesus auferstanden ist. Kein leerer Glaube, weil Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und zuletzt eben ein gigantischer Triumph. Und damit komme ich zu den Versen 20 bis 28. Das Fragezeichen müsste eigentlich da weg. Es ist nämlich ein Ausrufezeichen. Nachdem Paulus uns sehr deutlich gezeigt hat, was es für uns und unseren Glauben bedeutet, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, kommt jetzt in Vers 20. Und ich möchte, dass, wenn du eine Bibel hast, dass du dieses Aber unterstreichst. Das ist ein richtig befreiendes Aber. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Ja, der Erstling der Entschlafenen. Vers 20 ist wie so ein tiefes Ausatmen. Okay, er ist auferstanden. Wir sind nicht die elendsten aller Menschen. Unser Glaube ist keine Illusion. Unsere Predigt ist nicht sinnlos, inhaltslos. Unsere Hoffnung ist kein Selbstbetrug. Gott sei Dank für dieses Aber. Für dieses Aber. Nun aber ist Christus auferstanden. Und wir werden jetzt nicht auf jedes Detail eingehen können in den Versen 20 bis 28. Aber was Paulus uns hier sagen will, ist ganz einfach. Die Auferstehung Jesu ist der gigantische Triumph, der Sieg Gottes über seine Feinde, über die Sünde, den Teufel und den Tod. Am Ostermorgen, in dem Moment, in dem das Herz deines Königs zum ersten Mal gemacht hat, geschlagen hat. In dem Moment, in dem dein König seine Augen zum ersten Mal wieder öffnete, erbebten die Fundamente der Finsternis. In dem Moment, wo er seine Augen aufschlug, erbebten die Fundamente der Finsternis und sein Triumph stand fest. Und dieser Triumph war nicht einfach das Happy End einer dramatischen Geschichte. Seine Auferstehung war nur der Anfang. Sie war der Anfang der Wiederherstellung aller Dinge, der gesamten Schöpfung. Das meint Paulus, wenn er diesen eigenartigen Begriff Erstling gebraucht. Erstling der Entschlafenen. Christus ist nur der Anfang der neuen Schöpfung. Seine Auferstehung markiert den Anfang der neuen Schöpfung. Gott hat angefangen, alles wieder neu zu machen. Durch Adam kam der Tod, durch Christus kommt das Leben. Eine neue Schöpfung ist angebrochen, die sich eines Tages unaufhaltsam Bahn brechen wird. Er öffnete die Augen und die Finsternis wusste in diesem Moment, dass sie für immer verloren hat. Für immer. Der erste Herzschlag in seiner Brust reichte aus, um die Dunkelheit wissen zu lassen, du hast verloren. Und deshalb ist sein Triumph unsere Hoffnung. Deshalb ist sein Triumph unsere Hoffnung für unsere Vergangenheit, für unsere Gegenwart und Zukunft. Wir dürfen sicher sein, dass wir wirklich Frieden mit Gott haben, dass wir wirklich frei sind von unserer Sünde und Schuld, Das ist das Tolle. Wisst ihr, die Auferstehung, so hat es ein Prediger mal gesagt, die Auferstehung ist so, als wäre, würde Gott eine riesige Quittung an den Horizont kleben, wo drauf steht, vollständig bezahlt. Vollständig bezahlt. Für alle sichtbar. Das ist die Auferstehung. Eine gigantische Quittung, die unübersehbar ist. Das ist unsere Hoffnung, weil Christus lebt. Und sein Triumph gibt uns die Garantie und die Sicherheit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, nicht die Sünde und auch nicht der Tod über unserem Leben und über deiner Biografie. Weder über uns noch über liebe Menschen, die wir zu Grabe tragen mussten. In Vers 23 schreibt Paulus, dass eines Tages, wenn Jesus erscheint, alle, die zu ihm gehören, zum Leben auferstehen werden. Und das bedeutet, die Auferstehung Jesu gibt uns nicht nur die Hoffnung, dass sich Gott um unsere Sünde gekümmert hat. Sie gibt uns auch eine felsenfeste Gewissheit für unsere Zukunft. Dass nach Leid, nach Schmerz, nach Wunden, nach Frust, nach Angst nichts anderes auf uns wartet, außer Freude, Frieden und endlose Herrlichkeit. Endlose Herrlichkeit. Sein Triumph gibt mir Hoffnung und Kraft für ein Leben in einer gefallenen Welt. Und seien wir doch mal ehrlich, auch uns Christen fordert diese gefallene Welt heraus. Und es gibt zwei Wege, mit dieser gefallenen Welt und dem Leid in dieser Welt umzugehen. Das eine ist pure Verzweiflung und das andere ist kalter Zynismus. Und das Christentum gibt uns eine dritte Möglichkeit. Jesus sagt uns, hey, du kannst weinen, du kannst trauern, du kannst klagen. Du kannst manchmal deine Verzweiflung auch rausschreien. Aber du darfst hoffen. Du darfst hoffen. Mit Tränen in den Augen darfst du hoffen. Du darfst hoffen, dass nach dem Winter der Frühling kommt. Du darfst hoffen. Du darfst hoffen, weil du weißt, dass jetzt schon die Auferstehungskraft in dir lebt und er zerbrochen ist, auch jetzt schon in deinem Leben, ob es deine Ehe ist, eine Beziehung ist, heilen kann. Und dass am Ende, nach diesem herausfordernden Winter, sein ewiger Frühling anbrechen wird. Er hat triumphiert, schreibt Paulus, und sein Triumph wird an dem Tag, wenn er wiederkommt, für alle sichtbar sein. Der Sohn wurde vom Vater auferweckt, um ihn als König über allen Dingen einzusetzen. Alle Feinde wird er unter seine Füße legen. Den Tod und den Teufel wird er für immer vernichten. Sehnst du diesen Tag herbei? Sehnst du diesen Tag herbei? An diesem Tag wird seine Schöpfung wiederhergestellt sein. An diesem Tag wird alles wieder in der richtigen Ordnung sein. Es wird keine Macht, sichtbar oder unsichtbar geben, die sich nicht an diesem Tag vor ihm beugen wird. Und unsere Herzen? Wir werden auferstehen zu einem neuen Leben mit verherrlichten Körpern, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Leid. Und in diesem Moment werden wir eine Freude erleben, von der wir niemals gehofft hätten, zu hoffen gewagt hätten in diesem Leben, dass es sie gibt. So groß wird sie sein. So gewaltig wird sie sein. So laut wird unser Lachen sein. So enthusiastisch unser Jubel. Christus ist auferstanden. Er ist auferstanden, das verändert alles. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann gibt es nichts, was mehr zählt. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann gibt es nichts, was zählt. Die Auferstehung Jesu verändert alles. Sie ist so entscheidend, dass sie nicht nur unsere Stellung vor Gott verändert, sie verändert tatsächlich, wie du und ich, wie wir leben. Die Jünger machten diese Erfahrung. Paulus' Biografie bekam einen heftigen Einschnitt an diesem Tag, als er dem Auferstandenen begegnete. Er konnte nicht mehr einfach so weiterleben, als sei nichts passiert. Und als ich mich diese Woche mit dem Text auseinandergesetzt habe, kam mir eine Frage immer mehr in meinen Kopf, in mein Herz rein. Lebe ich so, als sei nichts passiert? Lebe ich so, als sei er immer noch im Grab? Ja, Paulus sagt uns später in 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Mit meinen Worten, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir allen Grund, alles, unsere Kraft, unsere Zeit, unser Geld, unsere Leidenschaft in dieses irdische, vergängliche Leben zu stecken. Dann gibt es nichts Sinnvolleres als das. Und jetzt kommt der Knackpunkt, Geschwister. Wir bekennen ja genau diesen Satz, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und wir sind froh darüber, wissen zu dürfen, dass wir eines Tages auferstehen werden. Aber was ist mit der Zwischenzeit? Was ist mit der Zwischenzeit? Leben wir so, als sei das Grab wirklich leer? Leben wir so, als habe Jesus wirklich den Tod besiegt? Als habe sein Herz wirklich wieder angefangen zu schlagen? Wisst ihr, es ist unsere Berufung als Kinder Gottes, uns nicht nur zur Auferstehung zu bekennen, sondern im Licht seiner Auferstehung zu leben. Wie sieht das aus? Und ich glaube, wir können hier bei Paulus total viel lernen. Die Tatsache, dass Jesus lebt, veränderte alles für ihn. Es brachte ihn dazu, nicht mehr für seine Pläne, für seine Ziele zu leben, sondern für Jesus. Es brachte ihn dazu, sein komplettes Weltbild zu verändern, sein Leben auf den Kopf zu stellen und Jesus kompromisslos nachzufolgen. Es brachte ihn dazu, sich mutig für Jesus, seine Botschaft und sein Reich einzusetzen, selbst in den Momenten, wo man ihm mit Folter und Verfolgung drohte. Paulus nahm den Verlust seiner Anerkennung, seiner Beziehungen, seiner Karriere und seines Reichtums in Kauf. Warum? Weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt. Paulus war der lebende Beweis, dass das Grab leer sein musste. Lebst du so, als sei das Grab leer? Spiegelt mein Leben die Realität wider, dass Jesus, der auferstandene König über Leben und Tod ist, der alle Anbetung, allen Gehorsam und alle Liebe verdient? Bist du bereit, wie Paulus, Altes und Dinge, die du liebgewonnen hast, hinter dir zu lassen, alte Ziele aufzugeben und dir von Jesus neue geben zu lassen, weil er lebt? Bist du bereit, deine Prioritäten ordnen zu lassen von ihm? Bist du bereit, wie Paulus, sein Reich über alles andere in deinem Leben zu stellen? Paulus konnte nicht mehr für diese vergängliche Welt leben. Er konnte es nicht mehr. Geh mit dieser Frage mal nach Hause. Bist du bereit, dein Leben ein Stück weit auf den Kopf stellen zu lassen, weil Jesus wirklich lebt? Bist du bereit dazu? Und ich möchte mich zum Schluss noch an diejenigen wenden, die sich vielleicht selbst noch gar nicht als Christen sehen würden und die auch an der Auferstehung Jesu zweifeln und denken, hey, das ist doch Wahnsinn, was die Christen hier glauben, was der Rudi hier jetzt erzählt hat. Weißt du, es ist total gut, dass du heute Morgen da bist. Es ist so gut, dass du heute Morgen da bist. Und ich hoffe, dass du die Offenheit besitzt, dich mit der Tatsache der Auferstehung einfach ehrlich auseinanderzusetzen. Ich glaube nämlich, dass wir uns viel zu schnell mit halbgaren Gegenargumenten zufrieden geben. Und du hast ja heute gehört, dass wir nicht die Ersten sind, die Auferstehung Jesu angezweifelt haben. Sogar seine besten Freunde zweifelten. Sie fanden den Gedanken genauso unfassbar wie du. Aber ich will dich einladen, setz dich einmal wirklich mit den Fakten auseinander, dem leeren Grab, den über 500 Augenzeugen, dem veränderten Leben eines Christenverfolgers und dem rasanten Wachstum des Christentums in der Geschichte, das nicht anders zu erklären ist, als mit der Tatsache, dass etwas Großes passiert sein musste. Und ich will dich einladen, einmal ehrlich zu dir selbst zu sein. Denn wenn du ehrlich in dich hineinhörst, dann wünschst du dir, dass das hier wahr ist. Es mag jetzt eigenartig klingen, aber ich glaube, es gibt keinen in diesem Raum, der sich nicht nach Auferstehung sehnt. Jeder wünscht sich, dass das hier wirklich passiert ist. Wir tragen tief in unserem Herzen die Sehnsucht nach Auferstehung, nach Gerechtigkeit, spätestens wenn uns das Böse und die Ungerechtigkeit dieser Welt entgegenschlägt. Wir tragen in uns die Sehnsucht nach Frieden, wenn wir den Zerbruch von Freundschaften und Ehen erleben müssen. Wir tragen in uns die Sehnsucht nach Heilung, nach Leben, spätestens dann, wenn wir erleben müssen, wie eine Krankheit uns einen lieben Menschen aus dem Leben reißt und wir an einem offenen Grab stehen und in uns drin alles laut schreit, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wir sehnen uns nach Auferstehung. Warum? Weil das Herz jedes Menschen getränkt ist von dem Gefühl, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Und genau hier kommt die hoffnungsbringende Botschaft von Ostern. Die hoffnungsbringende Botschaft von Ostern. Denn Ostern bedeutet, dass in einer Welt, in der Ungerechtigkeit, Gewalt und Erniedrigung an der Tagesordnung sind, Gott nicht bereit ist, diese Dinge einfach so hinzunehmen. Er ist nicht bereit dazu. Es ist seine Schöpfung und er sandte seinen Sohn, um für seine Menschen zu sterben und aufzustehen von den Toten, um diese Schöpfung wiederherzustellen. Gott ist nicht bereit, das hinzunehmen. Und das ist Hoffnung für dich und mich. Das ist Hoffnung für unsere Welt. Und deshalb gib diesen Glauben nicht so schnell auf. Ich will dich lieber einladen, setze dich mit diesem Jesus auseinander. Setz dich mit ihm auseinander, mit dem, was er gelehrt hat, aber vor allen Dingen, wie er auch gelebt hat und was er für dich getan hat. Und ich kann dir versprechen, dass wenn du dann auch bekennst, ich glaube, hinabgefahren in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten, dass die Hoffnung der Auferstehung dein Leben auf den Kopf stellen wird. Gott segne dich. Amen.